Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Buch Josua, aus dem 5. Kapitel, die Verse 13 bis 15. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. 38 Jahre zuvor hatte das Volk Israel bereits vor dem von Gott verheißenen Land gestanden. Der Unglaube der Israeliten hatte sie daran gehindert, das Land einzunehmen. Ihr Glaube verband sich nicht mit dem Wort Gottes, mit der Verheißung Gottes, so heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 4. Und so mussten sie wieder zurück in die Wüste und nun, 38 Jahre später, stand eine neue Generation unter der Führung Josuas vor der Landeinnahme. Den Jordan hatten sie bereits durch ein Wunder Gottes durchschritten, und jetzt standen sie vor der Stadt Jericho, die es zu erobern galt. Und wir wissen, dass dann durch das wunderbare Eingreifen Gottes Jericho eingenommen werden konnte. Doch bevor es dazu kam, blendet der Heilige Geist hier ein Geschehen ein, das für die Eroberung von Jericho von allergrößter Bedeutung war. Josua hat eine Begegnung mit dem heiligen Gott Israels. Hier und nicht erst später wurde der Sieg über Jericho errungen. Wir haben vielleicht schon einmal etwas über das Leben des Missionars Hebig gelesen. Samuel Hebig war ein Mann, den Gott dazu berufen hatte, in Indien das Evangelium zu verkündigen, besonders auch den englischen Soldaten, die dort stationiert waren, hat er sehr gedient durch die Verkündigung des Wortes Gottes, aber auch den Indern. Und bevor er sich dann morgens aufmachte, um das Evangelium, das Wort Gottes zu verkündigen, hatte er eine ausgiebige stille Zeit, wie wir das so nennen pflegen. Also er las das Wort Gottes und er betete. Und er ging nicht eher hinaus, bis er in dieser Zeit schon den Sieg errungen hatte. Das heißt, er wusste, wenn ich jetzt rausgehe, dann offenbart Gott seine Herrlichkeit. Der Sieg geschah also nicht erst in dem Augenblick, da er das Evangelium verkündigte, sondern der Sieg geschah schon vorher, in der Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus, im Lesen des Wortes Gottes und im Gebet. Da wurde ihm durch den Heiligen Geist gewiss gemacht, dass der Sieg bereits errungen war. Und das ist mit das Schönste, was wir als Christen erleben dürfen, wenn wir den Sieg Jesu vorausnehmen dürfen, im Glauben. Wir leben nicht oder wir kämpfen nicht, damit der Sieg geschieht, sondern wir kommen immer vom Sieg her. Schon auf Golgatha, in der Auferstehung Jesu, in seiner Erhöhung ist dieser Sieg geschehen und wir nehmen ihn in der Stille vor Gott, in der Beugung vor Gott, im Glauben in Anspruch. Und was wir im Himmel empfangen haben, das wird uns werden auf Erden, so sagt der Herr Jesus. Glaubet nur, dass ihr es empfangen habt, nämlich schon in der Himmelswelt euch zugesichert ist, so wird es euch werden auf Erden. Das ist mit das Schönste, was ein Christ erleben darf in seinem Gebetsleben, dass er sagen kann: Herr Jesus, ich danke dir. Im Namen Jesu danke ich dir, du hast mein Gebet erhört und es wird werden auf Erden. Und es geschieht. Wir alle stehen immer wieder vor irgendeinem Jericho in unserem Leben, das es einzunehmen gilt. Unser Christenleben ist ja ein ständiger Kampf zur Ausbreitung des Reiches Gottes, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen immer so bewusst sind. Wir leben manchmal so in den Alltag hinein. Aber jeder Tag ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ein Kampf, in dem es darum geht, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird zur Verherrlichung Gottes. Roy Häschen schreibt dazu, unsere Wege sind von vielen Jerichos verbarrikadiert. Die Art der Barrikade ist von Fall zu Fall verschieden. Probleme, gleichgültige Herzen, Unstimmigkeit unter den Gläubigen, Opposition aus der Welt, vielleicht aber auch nur die Frustration, die man empfindet, wenn man die Arbeit nicht so ausweiten kann, wie es eigentlich nötig wäre. Diese Jerichos können auch im Familienleben begründet sein. Das Verhältnis der Eheleute zueinander oder liebe Familienangehörige, die Gott immer noch widerstehen. Vielleicht sind die Probleme auch noch persönlicherer Art, wie zum Beispiel Unzulänglichkeiten oder Fehler im eigenen Leben, die den Fortschritt hindern. Soweit Roy Häschen, dessen Bücher ich sehr, sehr schätze. So ist es also. Und nun lehrt uns der Heilige Geist durch dieses Geschehen hier im Buch Josua unmittelbar vor dem Feldzug gegen Jericho, wie der Sieg errungen wird. Was mag dem Josua alles so durch den Sinn gegangen sein in dieser Stunde der Einsamkeit? Wie schwer lastete die Bürde der Verantwortung auf seinem Herzen? Und da steht nun plötzlich völlig unerwartet ein Mann mit einem gezückten Schwert vor ihm. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Es kann ja eigentlich nur ein Freund oder ein Feind Israels gewesen sein. Und darum fragt Josua: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Umso erstaunlicher ist die Antwort, die er erhält. Vers 14a, er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Das heißt doch, ich gehöre weder zu euch noch zu euren Feinden, sondern ich stehe über euch und ich stehe auch über euren Feinden. Dass es sich hier um eine Begegnung mit dem heiligen Gott handelt, wird aus Vers 15 ersichtlich. Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Das wird von vielen unterschiedlich gedeutet, was das bedeutet, dass Josua hier dazu aufgefordert wurde, seine Schuhe auszuziehen. Der Boden sei heilig. Wir wollen auf die einzelnen Deutungen jetzt nicht eingehen, aber eins ist klar: Es handelt sich hier um eine Begegnung mit dem heiligen Gott. Wir haben ja am vergangenen Sonntag und auch davor über Jesajas Begegnung gesprochen mit dem heiligen Gott, unserem Herrn Jesus Christus, wie Johannes das sieht, Johannes Kapitel 12. Eine Begegnung in dieser Vision mit dem heiligen Gott Israels. Und was das für Jesaja bedeutete. Und auch hier haben wir Ähnliches. Josua bekommt hier eine Begegnung mit dem heiligen, lebendigen Gott Israels. Calvin geht davon aus, dass es sich hier um den Herrn Jesus Christus handelte, der ja oft im Alten Testament auch als Engel des Herrn bezeichnet wird. Man muss da manchmal differenzieren. Manchmal ist es tatsächlich ein Engelwesen, manchmal aber auch der Herr Jesus Christus in Menschengestalt, noch nicht Fleisch geworden, wie später bei seiner Erniedrigung, aber in Menschengestalt der hier Begegnungen hat mit Menschen. Also gehen wir davon aus, ich denke, Calvin liegt richtig, wenn er sagt, hier handelt es sich um eine Begegnung, die Josua hatte mit dem Herrn Jesus Christus in seiner Präexistenz, also in seiner Existenz, bevor er Mensch geworden ist und über diese Erde gegangen ist. Das Wort ward Fleisch. In dieser Begegnung, die Josua hat, will Gott das eine klarstellen. Es geht nicht um die Frage, ob ich für oder gegen euch bin, sondern ob ihr auf meiner Seite steht oder nicht. Darum geht es. Und dazu müssen drei Dinge geklärt werden. Erstens, die Frage nach dem Plan, nach dem Ursprung, nach dem Willen, Jericho zu erobern. Also worin liegt der Ursprung? Wer hat das eigentlich geplant? Wer hat das eigentlich so gewollt? Diese Frage muss geklärt werden. Und wer hat das Sagen? Wer ist der Führer? Du, Josua, oder ich, der lebendige Gott? Das ist die eine Frage, die geklärt werden muss. Die zweite Frage, durch wen soll der Sieg errungen werden? Durch dich, Josua, und dein Volk, deine Soldaten, dein Heer, oder durch mich und mein Heer? Durch das himmlische Heer. Und die dritte Frage, wer soll die Ehre bekommen? Du, Josua, oder ich? Zu wessen Verherrlichung soll der Plan gelingen? Und wenn diese Fragen zugunsten Gottes geklärt sind, steht der Sieg außer Zweifel. Und die Verantwortung für das Gelingen liegt nicht mehr auf der Schulter Josuas, sondern auf der Schulter dessen, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Meer und alles, was darin ist, wie der Psalmist sagt, und dem kein Ding unmöglich ist. Ich finde das Wort so großartig aus dem Buch Hiob. Ich habe mir das eingeprägt, Hiob Kapitel 42, am Ende, also nach seiner Leidensgeschichte, beugt Hiob sich vor Gott oder unmittelbar vor dem Ende seines Leidens beugt er sich vor Gott, tut Buße in Staub und Asche und sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst. Und nichts, was du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Ein wunderbares Wort, sollten wir eigentlich alle auswendig lernen. Ich bekenne, dass du alles vermagst. Gott vermag alles. Nur eines vermag er nicht. Er vermag nicht zu lügen, wie der Hebräerbrief es sagt. Er vermag es nicht, die Treue zu brechen. Den Treuebund, den er mit uns geschlossen hat in Christus seinem Sohn, den hält er. Den entheiligt er nicht. Den hält er. Bis zum Schluss. Bis in alle Ewigkeit. Das vermag er nicht, ansonsten vermag er alles. Es ist ihm nicht zu schwer und nichts ist ihm unmöglich. Was er sich vorgenommen hat, nach seinem ewigen Ratschluss, das wird er auch durchführen. Das ist ein wunderbares Wort. Also kein Ding ist Gott unmöglich. Es geht um die Frage nach dem Ursprung. Es geht um die Frage, wie oder durch wen der Sieg errungen werden soll. Und es geht um die Frage der Verherrlichung, der Ehre. Als der Engel des Herrn das Nein sprach, ist ja eine seltsame Antwort, die dem Josua hier zuteil wird. Hören wir das noch einmal. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Ich gehöre also weder zu euch noch zu den Feinden. Ich stehe über euch. Ich bin von einer ganz anderen Art. Ich bin übergeordnet, ich bin der lebendige Gott. Und als der Engel des Herrn, der Herr Jesus Christus, das Nein sprach, hieß das nicht, du Josua bist der Initiator der Eroberung Jerichos. Es ist also nicht deine Idee, das Land einzunehmen. Es soll auch nicht durch deine Mittel und Möglichkeiten geschehen und auch nicht zu deiner Verherrlichung. Wir sehen, dass Josua sich unter dieses Nein Gottes beugt. Das ist entscheidend wichtig hier. in diesem Zusammenhang. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Da werden also die Dinge richtig geordnet. Da ist nicht mehr Josua der Herr, sondern da ist dieser Engel des Herrn, da ist der Herr Jesus Christus der Herr. Und Josua ist der Knecht, der niederfällt, um diesen Herrn anzubeten, um sich vor ihm zu demütigen und zu beugen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Er bestätigt damit das Nein Gottes über sich selbst, also über Josua, über sich selbst, über seinen Willen, über seine Kraft und seine Ehre. Indem er sich beugt und demütigt und niederfällt und anbetet, bestätigt er das Nein Gottes über sich selbst, über seinen Willen, als sei die Einnahme Jerichos auf ihn, auf seinen Willen, auf seine Idee zurückzuführen, das Nein über seine Kraft, über sein Vermögen und das Nein zu seiner Ehre. Das ist das, was Gott auch immer wieder in unserem Leben tut. Er spricht das große Nein. Am Kreuz auf Golgatha geschieht es, dass Gott sagt Nein. Zunächst einmal Nein zu uns. Natürlich ist es auch das große Ja in Christus Jesus, in seiner uns zugerechneten Gerechtigkeit. Aber es ist zunächst einmal ein Nein über unsere Natur. Dasselbe gilt auch für uns also und für unsere Jerichos. Es ist gleichzeitig ein Ja über Gottes Ratschluss, über Gottes Macht und über Gottes Verherrlichung. Die Schlacht wird also geschlagen in der Begegnung mit dem heiligen Gott und der Klärung dieser Fragen. Und darauf wollen wir jetzt noch etwas näher eingehen, auf diese einzelnen Punkte, auf diese einzelnen Fragen. Jetzt haben wir erstmal grundsätzlich etwas dazu gesagt, worum es hier geht. Und jetzt gehen wir so ein bisschen einzeln darauf ein, dass es uns auch bewusst wird, was das für uns persönlich bedeutet. Es geht also zunächst um die Frage, wenn wir irgendetwas in Angriff nehmen, irgendetwas tun, für irgendjemanden beten, etwas begehren, worin liegt dann der Ursprung? Wer ist der Initiator dessen, was wir tun, wofür wir beten, was wir begehren? Liegt dieser Ursprung in unserem Willen? Und ich habe in Klammern dazugefügt, in unserem guten Willen. Es geht ja hier nicht um böse Dinge, sondern um gute Dinge. In unserem guten Willen oder im Willen Gottes? Das ist die Frage. Liegt da der Ursprung? Wo liegt der Ursprung? In meinem Wollen oder im Willen Gottes? Auch wenn diese beiden Willen deckungsgleich sind. Es ist ja Gottes Wille gewesen, Jericho einnehmen zu lassen. Und es war der Wille des Josua. Aber wo liegt der Ursprung? Im Willen des Josua oder im Willen Gottes? Und wenn wir Dinge anpacken oder für bestimmte Dinge beten, worin liegt der Ursprung? In dem, was wir wollen und sagen dann, Gott will das ja auch, oder liegt es ursprünglich im Willen Gottes, was wir tun oder wofür wir beten? Beten wir also für etwas oder tun wir etwas, weil wir es wollen oder weil Gott es will? Ich komme nochmal zurück auf Reuhäschen. Ich hoffe, dass es nicht zu kompliziert wird. Es geht hier nicht um Haarspalterei oder dergleichen. Es geht um ganz entscheidende, tiefgreifende Fragen in unserem Leben, die geklärt werden müssen, geistlich geklärt werden müssen vom Wort Gottes. Ich komme nochmal zurück auf Reuhäschen. Er schreibt, dass ihm einmal ein Missionar erzählte, wie auf seinem Missionsfeld in Südafrika eine Erweckung stattfand. Sie nahm ihren eigentlichen Anfang, so schreibt er, ich lese uns das einfach vor, als eine Gruppe von Missionaren auf der Veranda eines Hauses zusammensaßen und miteinander sprachen. Seit langem hatten sie ernstlich darum gebetet, dass Gott ihre Gemeinde, die in einem traurigen geistlichen Zustand waren, neu beleben möchte. Wer kennt das nicht von uns? Ja, dass wir leiden unter dem geistlichen Zustand der Gemeinde Jesu und dass wir darum beten, Herr, erbarm dich doch, schenk doch eine Neubelebung. Und wie die Chinesen das gebetet haben, ja, und fange bei mir an, fange bei mir persönlich an. Es geht zunächst einmal um mich. Und dann aber auch um die anderen. Aber nichts war geschehen als Antwort auf ihr Gebet. Daraufhin waren die Missionare zu einer Konferenz zusammengekommen, zu der sie einen Redner eingeladen hatten, der von Übersee gekommen war, um das Land zu besuchen. Dieser Mann hatte den Herrn in Wales kennengelernt, da war eine gewaltige Erweckung ausgebrochen, und vieles im Dienst für Gott erlebt. Nach einer der Versammlungen saßen die Missionare auf der Veranda zusammen und sprachen mit ihm. Und während des Gespräches spürten sie deutlich die Gegenwart Jesu. Es war ihnen, als hörten sie Jesus sagen, die Erweckung der Kirche, also der Gemeinde, ist nicht eure Idee. Sie kommt von mir und ich hatte sie schon, bevor ihr darum gebeten habt. Ich bin gekommen, um meinen eigenen Plan auszuführen. Darum geht es ja. Wenn wir darum beten, dass die Gemeinde Jesu belebt wird, auch hier bei uns, oder wir beten darum, dass Menschen noch zum Glauben kommen und andere noch weiter vertieft in ihrem Glaubensleben geführt werden, dann ist das nicht unser Plan, ist nicht unsere Idee. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Idee. Dem Erzähler dieses Erlebnisses war es unmöglich, mir zu beschreiben, was in diesem Augenblick geschah. Er konnte nur berichten, dass jeder von ihnen plötzlich die absolute Gewissheit verspürte, dass das, worum sie seit langem gebetet hatten, Gottes Wille und Plan war. Ich betone das, Gottes Wille und Plan war, der nun ausgeführt werden sollte. Daraufhin gaben die Missionare den Versuch auf, Gott zum Handeln zu zwingen. Wir kennen das, diejenigen unter uns sehen, dass ein ernstes Anliegen gewesen ist, immer wieder in der Vergangenheit. Ein ernstes Anliegen war, um eine geistliche Belebung zu beten. Die wissen, was das bedeutet, dass sie sich hier und da die Frage stellen mussten, wer will das denn jetzt eigentlich? Du betest und ringst darum, wer will das denn jetzt eigentlich? Will Gott das oder willst du das? Ja? Und man möchte am liebsten Gott zum Handeln zwingen. Ja? Nun tu doch endlich etwas. Nun lass es doch geschehen. Nun erbarm dich doch über unsere Kinder, dass sie errettet werden. Über unsere Verwandten, für die wir schon so lange beten. Warum greifst du nicht ein? Tu doch etwas. Ja? Aber wessen Plan ist es? Wessen Wille ist es eigentlich? Wo liegt der Ursprung? Er liegt im Herzen Gottes. Niemand wünscht es zunächst einmal, außer dem lebendigen Gott selbst. Er ist es, der es wünscht. Er ist es, der es will. Ja, sie erkannten das, dass sie versucht hatten, in ihren Gebeten Gott, ja, geradezu zu zwingen, ja. Und fingen an, und jetzt kommt dieser Satz, der so wichtig ist, den ich mir hier markiert habe. Sie fingen an, sich an seinen Willen anzuhängen. Das ist das Entscheidende, ihr Lieben. Wir neigen alle dazu, von Natur aus, Gott in unseren Karren spannen zu wollen, auch in unseren frommen Karren spannen zu wollen. Gott, du musst doch was tun. Es entspricht doch auch deinem Willen. Es ist unser Wille. Es entspricht doch auch deinem Willen. Nein, es ist Gottes Wille. Und es ist allein sein Wille. Und wir haben uns in Christus Jesus an seinen Willen anzuhängen und nicht umgekehrt. Gott ist nicht unser Mitarbeiter. Wir sind seine Mitarbeiter. So rum läuft die Geschichte und nicht anders. Und darum geht es. Es ging nicht darum, dass der Engel des Herrn sich dem Plan Josuas anschloss, sondern Josua sollte sich dem Willen Gottes anschließen. Es geht nicht darum, dass wir etwas tun, weil wir es wollen. Und mag es noch so gut und biblisch orientiert sein, sondern weil Gott es will. Dazu einmal ein wichtiges Wort aus der Offenbarung des Johannes. Offenbarung Kapitel 4 am Ende, in Vers 11, da lesen wir dieses wunderschöne Wort: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen, und jetzt kommt's, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Hier geht es nicht zunächst um das Mittel, dass es durch den Willen Gottes geschieht, sondern es geht um den Ursprung. Ich habe mir darunter geschrieben, infolge deines Willensentschlusses, so heißt es nämlich bei Menge in der Übersetzung, infolge deines Willensentschlusses sind alle Dinge geschaffen worden. Weil Gott es so wollte, schauen wir nur in die herrliche Natur hinein, gerade auch in dieser Sommerzeit, auch wenn es uns manchmal vielleicht ein bisschen zu warm wird, besonders in der vor uns liegenden Woche soll es ja noch heiß werden. Aber es gibt so viele schöne Dinge in der Natur, die wir nur bestaunen können, die Gott geschaffen hat. Wir fragen uns, warum hat er sie geschaffen? Hat er uns vorher gefragt, soll ich mal was Schönes schaffen für dich? Ja, dann tue ich das, was du willst. Nein, nach seinem ewigen Wohlgefallen hat er die Dinge geschaffen. Was Gott auch immer geschaffen hat in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, hat er geschaffen, weil er es so wollte. Aus Liebe, weil er es so wollte. Wie der Epheserbrief sagt in Kapitel 1, nach dem Wohlgefallen seines Willens, weil es ihm wohlgefiel. Nicht in erster Linie, weil es uns wohlgefiel. Uns gefällt es jetzt auch wohl. Und wir haben Anteil an der Freude, die Gott hat an seiner Schöpfung, an seiner sichtbaren Schöpfung und auch an seiner geistlichen Schöpfung, zu der wir ja auch, wenn wir wirklich und wahrhaft wiedergeboren sind, durch den Glauben an den Herrn Jesus gehören. Also, weil Gott es wollte, ist es alles geschaffen worden. Und so sagt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 11, von ihm, er ist der Ursprung, von ihm und durch ihn, er ist der, durch den es geschieht, und zu ihm, zu seiner Verherrlichung, zu seiner Ehre, auf ihn hin sind alle Dinge. Römer Kapitel 11, 36. Ein Wort, das mir so wichtig geworden ist, diese drei Stücke, von ihm, durch ihn und zu ihm. Die Landeinnahme hatte ihren Ursprung im Wohlgefallen des göttlichen Willens. Erweckung, Rettung unserer Lieben, Sieg über die Sünde und anderes, das alles hat seinen Ursprung nicht in unserem Willen, sondern in Gottes Willen. Nicht weil wir es wollen, sondern weil Gott es will, sollen Menschen, für die wir beten, zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Es ist seine Idee, nicht unsere, das ist ganz wichtig. Hier werden wir durchgestrichen. Am kommenden Sonntag werden wir noch etwas spezieller darauf eingehen, was das bedeutet vom Evangelium her. Der zweite Punkt, wodurch? Als zweites geht es um die Frage, wodurch etwas geschehen soll. Ist Gott der Ursprung aller Dinge? Auch dessen, was wir zu tun haben, dann will er auch für die Durchführung seines Planes sorgen. Er hat die Macht, dass das geschieht, was er sich vorgenommen hat, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Als die Israeliten zum ersten Mal vor dem Gelobten, vor dem verheißenen Land standen, da schauten sie auf die unüberwindlichen Schwierigkeiten, die sich ihnen in den Weg stellten. Da gab es die Riesen, da gab es die befestigten Städte wie Jericho. Da gab es Dinge, vor denen sie Angst hatten und sie sagten, wir kamen uns vor wie die Heuschrecke. Keine Chance. Aber für Gott doch kein Problem, oder? Sie schauten auf die Schwierigkeiten, wie Petrus auf die Wellen, aber sie schauten nicht auf die Macht des lebendigen Gottes. Je mehr wir mit der Heiligen Schrift umgehen, desto größer wird uns die Allmacht und Herrlichkeit Gottes, geoffenbart in seinem Wort. Sie rechneten mit ihren eigenen Möglichkeiten und nicht mit Gottes Allmacht. Hast du es mit irgendeiner Not im Augenblick zu tun, die für dich zu bewältigen ist? Gottes Allmacht will sich mit deiner Ohnmacht verbinden. Ich habe neulich noch jemandem gesagt, Es ist eine Binsenweisheit. Ne? Es gibt kein problemfreies Leben. Wir wünschen uns das. Der Mensch wünscht sich das Paradies auf Erden. Das ist klar. Keine Schwierigkeiten, keine Probleme mehr. Und manchmal sind wir auch so töricht. In solchen Augenblicken, da es uns gut geht, denken wir nicht daran, dass es uns im nächsten Augenblick schon wieder schlecht gehen kann. Und oft geschieht das auch. Es gibt kein problemfreies Leben. Und da geht es darum, dass Gottes Allmacht sich mit unserer Ohnmacht, mit unserer Hilflosigkeit, mit unserem Elend verbinden will. Alle Dinge sind möglich, sagt der Herr Jesus, dem, der da glaubt. Hier geht es nicht darum, dass der Glaube eine fromme Leistung des Menschen ist, sondern der Glaube verbindet sich mit der Allmacht Gottes, geoffenbart in seinem Wort. Sagte mir jetzt in diesen Tagen noch jemand am Telefon, dieses schöne Wort, Gott kann alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Gott kann alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Psalm 77. Und auch die Wahl der Mittel können wir ihm dann überlassen. Es geschieht, weil er es will, und es geschieht durch ihn. Und welche Mittel Gott dann später gebrauchte, hier bei der Eroberung Jerichos, das wissen wir ja, seltsame Mittel manchmal. Ja. Die hätte sich Josua, die hätten sich die Israeliten nicht ausgesucht. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und als drittes geht es ausschließlich um die Verherrlichung Gottes. Ursprung, dann wodurch etwas geschieht und dann geht es um die Ehre und die Verherrlichung Gottes. Und ich erinnere euch noch einmal an Samuel Zeller, dessen Gebete immer wieder durchzogen wurden von diesem einen Gedanken an die Verherrlichung Gottes. Herr, wenn es dir gefällt, wenn es dich verherrlicht, mach den Betreffenden gesund. Wenn es dich verherrlicht, dass er krank bleibt, dann lass ihn krank bleiben. Es ging ihm in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Das ist so wichtig. Es geht immer ausschließlich zunächst einmal um Gottes Verherrlichung, um seine Ehre. Wir nähern uns dem Ende der Predigt. Also, von ihm, durch ihn, zu ihm hin, zu seiner Verherrlichung. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, da dachte ich, eigentlich könnte ich an dieser Stelle abschließen. Aber ich hatte nicht den Mut, die Predigt so zu beenden. Was fehlt nämlich in diesem Zusammenhang, in dieser Predigt? Nun, im Grunde genommen, auch wenn ich hin und wieder, ich kann ja gar nicht anders, hin und wieder den Herrn Jesus Christus und das in Christus sein ins Spiel gebracht habe, es fehlte das Evangelium. Ist euch das aufgefallen, dass das Evangelium fehlte? Das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus fehlte. Und da dachte ich, ich habe nicht den Mut, die Predigt einfach so zu beenden, ohne euch das Evangelium zu bringen. Und dann habe ich mich besonnen. Dann habe ich gedacht und habe mich entschlossen, es doch zu tun. Ich lasse es heute Morgen in dieser Predigt außen vor. Ich schließe also jetzt diese Predigt einfach damit ab, dass ich euch bitte, das zu tun, was wir heute besprochen haben. Ich entlasse euch aus dieser Predigt ohne das Evangelium. Es fällt mir sehr, sehr schwer. Es kostet mich Selbstverleugnung. Ihr wisst, wie sehr wichtig mir persönlich das ist, dass in jeder Predigt klar und deutlich auch, in welcher Form auch immer, das Evangelium bezeugt wird von der Gnade Gottes in Christus. Von dem, was Gott in Christus getan hat, nicht was wir zu tun haben. Das ist das Entscheidende. Bin ich doch wieder im Evangelium. Ja? Also, ihr wisst, wie schwer mir das wird und wie schwer mir das ist, mich an dieser Stelle zu verleugnen und zu sagen, jetzt entlasse ich Sie einmal für die ganze Woche unter Gesetz, unter dem, was Sie jetzt zu tun haben. Jetzt hört noch mal gut zu. Versucht es also in dieser Woche, gebt euch Mühe, nur zu beten und zu handeln, weil Gott es will, durch seine Kraft und zu seiner Verherrlichung. Gebt euch viel Mühe, das zu praktizieren in der vor uns liegenden Woche. Werden wir am kommenden Sonntag sehen, was daraus geworden ist. Ja? Und besonders der erste Punkt ist mir da ganz, ganz wichtig, der Ursprung. Denn alles andere hängt vom Ursprung ab. Dann folgt auch das andere, ja? Wodurch und wozu zur Verherrlichung Gottes. Aber der Ursprung, der ist bei vielen gar nicht klar. Macht es doch einfach mal so, wenn ihr morgens aufsteht, dass ihr sagt, Herr, ich will heute leben, nicht weil ich das will, sondern weil du das willst. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Ich will heute die Dinge anpacken und tun, nicht weil ich sie tun will, sondern weil du das willst. Ich will heute beten für dieses und jenes, nicht weil ich das will, sondern weil du das willst. Und. An jedem einzelnen Tag und immer wieder zwischendurch. Herr, nicht weil ich das will, sondern weil du das willst. Und durch deine Kraft und zu deiner Verherrlichung allein will ich es tun und will ich beten. Praktizieren wir das mal in der vor uns liegenden Woche, an jedem einzelnen Tag. Lasst euch immer wieder daran erinnern. Nicht weil ich es will, sondern weil du es willst, Herr. Auch nicht, weil ich Angst habe vor Strafe, wenn ich etwas tue, was nicht recht ist. Die Liebe zu Gott fürchtet sich nicht in erster Linie vor der Strafe, sondern sie fürchtet sich davor, Gott zu betrügen, ihn zu entehren, ihm Schande zu bereiten. Also nicht deshalb oder weil ich denke, ja, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann wird auch kein Segen folgen. Ja, er kennt diese Gedanken. Man tut bestimmte Dinge, damit man gesegnet wird. Gesetz, aber tut es jetzt einmal. Ich stelle euch voll unter Gesetz, aus Liebe zu euch, damit dem einen oder anderen unter uns ganz neu bewusst wird am kommenden Sonntag, wie herrlich unser Evangelium ist, nicht von dem, was wir tun, sondern was Gott in Christus getan hat. Und zwar in diesem Zusammenhang, was bedeutet das Evangelium in diesem Zusammenhang, das wollen wir dann in der nächsten Woche miteinander bewegen. Und zwar alles, versuche alles zu tun, nicht nur einiges, weil Gott es will, sondern alles, was du tust, weil Gott es will und nicht, weil du es willst. Ich muss mich doch auch mal ausruhen, oder nicht? Ruhe dich aus, meinetwegen die ganze Woche, wenn du Urlaub hast, ruhe dich aus, aber nicht, weil du es willst, sondern weil Gott es will. Praktiziert das jetzt, tut das. An jedem einzelnen Tag in der vor uns liegenden Woche. Der Herr mag Gnade geben, dass wir auf diese Art und Weise ganz neu vorbereitet werden auf das Evangelium. Wir sind ja heute nicht ganz ohne Evangelium, wir feiern das Abendmahl und Evangelium im Abendmahl zeichenhaft bedeutet nichts anderes. Du darfst so kommen, wie du bist, ja. Arm, leer, nackt und bloß, wie du bist am innigen Menschen. Du brauchst Gott keine Vorleistung zu bringen. Nicht einmal, dass du es ernst meinst im Absagen der Sünde. Komm nicht so, sondern komm als ein elender, armer, hilfloser Sünder heute zum Abendmahl und lebe ausschließlich von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Also wir haben heute auch noch hier zeichenhaft im Abendmahl das Evangelium und dann machen wir am kommenden Sonntag Fortsetzung, so Gott will. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir so von Herzen danken für dein Wort. Wir wollen dir so von Herzen danken für deinen lieben Sohn. Wir wollen dir danken dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Und du weißt, lieber Herr, wie schwer mir das fällt, dich jetzt nicht zu loben und zu preisen und dir Dank zu sagen für das herrliche Evangelium und die lieben Geschwister hier so aus der Predigt zu entlassen, sondern ihnen das ans Herz zu legen, sich jetzt möglichst viel anzustrengen. Herr, du weißt es, du weißt alle Dinge, du hast uns lieb. Schenke uns viel Gnade in der vor uns liegenden Woche.